habe auch noch was erlebt diese Woche. Das möchte ich jetzt einfach vorher noch kurz erzählen. Einige haben es auch schon, wissen schon vom Gebetstreffen und auch von gestern Abend oder vom Hauskreis. Aber ich erzähle es trotzdem. Ich war am Montag mit dem Nazara unterwegs in La und wir waren da beim Arzt. Und dann hinterher haben wir noch gehalten an einer Tankstelle. Und als ich das Auto wieder anlassen wollte, wir wollten losfahren, da konnte ich plötzlich den Schlüssel nicht mehr umdrehen. Ja, und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ja, Schlüssel, es ging einfach nichts mehr. Dann habe ich probiert, habe ich gedacht, ja klar, Lenkradsperre, logisch, ja, kenne ich ja. Habe das Lenkrad, so schön, ja, wie man es halt so macht dann, erstmal so die dann natürlichen Dinge. Das funktioniert natürlich normalerweise immer, aber es ging gar nichts mehr. Und dann habe ich probiert, wirklich mit dem größten möglichen Gefühl, das ich zur Verfügung hatte. Ja, also man probiert ja so. Aber es ging nichts. Dann habe ich gesagt, na Sarah, bitte probier du. Das war echt, also einige Minuten darum probiert mit dem Schlüssel. Es ging nichts mehr. Dann in meinem Kopf schon so, oh, ADAC, jetzt muss ich dann rufen oder was mache ich jetzt? Und dann habe ich zu Nazara geguckt und habe zu Nazara gesagt, weißt du, wir haben einen Gott, den können wir um alles bitten. Und ich bete jetzt einfach und ich habe angefangen, ganz kurzes Gebet, habe gesagt, Jesus, wir stehen jetzt hier, das Auto geht nicht an, aber ich weiß, du kannst alles, ja, auch in diesen kleinen Dingen. Und ich bitte dich jetzt einfach drum, dass dieses Auto wieder, dass ich diesen Schlüssel umdrehen kann. So, Amen, habe zu Nazara geguckt, genickt und dann fing es an, ja. Soll ich es jetzt echt probieren? Was ist, wenn es nicht geht? Ja, also so diese typische, ihr kennt das ja. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, nee, ich drehe jetzt diesen Schlüssel um. Ich greife an den Schlüssel und drehe den Schlüssel um. Und das Auto geht an. Und ich gucke zu Nazara mit so großen Augen, ja, guckt mich an. Und dann sage ich, danke Jesus, ja. Und das sind einfach so diese Dinge. Und Nazara war also auch hin und weg. Der hat es dann abends auch gleich im Hauskreis erzählt. Ne, da sitzt er jetzt. Und ja, wir haben einfach gesehen, wie Gott überall eingreift. Wir können uns auf ihn verlassen. Ja, das heißt nicht, dass er immer genau das tut, was wir jetzt gerade wollen. Und das geht's gar nicht. Aber er ist unsere Hilfe. Und wir setzen unser Vertrauen auf ihn. Und er ist ein treuer Gott. Er ist ein treuer Gott. Und wir haben das erlebt. Ja, und ich wollte es einfach auch weitergeben zur Ermutigung. Wir sind schnell dabei, einfach immer erst alle natürlichen Dinge auszuschöpfen. Das ist nicht falsch, aber ja, es ist einfach, wir haben einen Gott, der mit uns ist, ja, und der auch interessiert ist an uns in jeder Lage einfach. Gott will, dass wir ihn auch immer besser kennenlernen und einfach auch diese Treue sehen. Ja, diese Treue in allen Bereichen unseres Alltags, egal wo. Wir neigen ja dazu, manchmal auch so unser Leben einzuteilen in geistliche Dinge. Ja, das eine ist der geistliche Bereich und das andere ist der natürliche Bereich. Ja, wir haben das so gelernt, wir sind so trainiert von Anfang an diese Unterteilung zu machen und wir trainieren uns im geistlichen Bereich, dass wir sagen, ja, wenn wir in die Gemeinde kommen oder wenn wir im Haus sind oder wenn wir unsere Zeit haben, dann trainieren wir uns, dass wir auch mehr wissen, Gott mehr kennenlernen. Aber Gott will, dass wir immer mehr hineinkommen in dieses natürliche Leben mit ihm, wo eben diese zwei Bereiche nicht getrennt sind, sondern alles, was wir tun, ist geistlich. Warum? Weil wir neugeborene Kinder Gottes sind. Und weil nichts, was wir tun, mit Gott irgendwie nichts zu tun hätte, weil er in uns lebendig ist. Und das muss man trainieren, weil wir einfach von Jugend auf ganz anders geprägt sind, ne? Und Gott möchte das auch. Er will, dass wir alle gerettet werden. Er will aber auch, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auch in Bereichen, die vielleicht am Anfang noch verborgen sind. Und er will, dass wir wachsen, dass wir reif werden, dass aus diesen neugeborenen Kleinkindern, ja, dass da wirklich junge Männer und Frauen werden, die lernen zu kämpfen. So steht's nämlich im Johannesbrief, ja, er sagt, aus den Kindlein, ja, werden die jungen Männer, die anfangen zu kämpfen und dann letztlich irgendwann auch Väter und Mütter, die gelernt haben, andere, also nicht nur selber reif zu werden, sondern andere auch in Reife zu bringen. Und Gott gibt uns alles dafür, was wir brauchen. Und es könnte alles so schön sein. Gäbe es da nicht diesen einen, ja, diesen Feind Gottes und letztlich auch den Feind der Menschen, der natürlich versucht zu verhindern, dass wir ja nicht erkennen, zu verhindern, dass wir erkennen, wer wir in Christus sind und dass wir tatsächlich in allen Bereichen unseres Lebens, ja, Christus in uns ist und die Kraft Gottes in uns ist. Und reif werden bedeutet letztlich nicht nur selber frei zu werden, so wie wir es jetzt auch auf der Freizeit, aber auch danach und davor erlebt haben, wirklich Schritte in die Freiheit zu gehen, sondern es bedeutet auch frei zu bleiben. Frei zu bleiben, in dieser Freiheit von Christus zu leben, die er für uns alle hat. Und nicht nur das, sondern es geht weiter. Er will nicht nur, dass wir selber frei werden und frei bleiben, sondern er will eine kraftvolle Gemeinde, die gelernt hat, andere auch in Freiheit zu bringen. Sowohl wir als Einzelne als auch als Gemeinde. Er will, dass wir wachsen und reif werden, auch andere in diese Freiheit hineinzubringen. Und wie gesagt, es wäre ganz schön, wäre da nicht dieser Kampf und ob es uns passt oder nicht. Es findet ein gewaltiger Kampf statt. Es findet ein gewaltiger Kampf statt. Und der wird beschrieben im Epheserbrief, Epheser 6, Abvers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Das steht in der Bibel und Gott sagt, das ist der Kampf, in dem wir stehen. Und ich glaube, das ist weit mehr. Also ich meine, Peter, der das jetzt gerade erzählt hat, der kann davon ein Lied singen, jetzt gerade im Moment. Aber ich glaube, wir alle, ob es uns passt oder nicht, wir sind in diesen Kampf verwickelt, seit wir mit Gott gehen, seit Gott in uns lebt. Er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet, das kam auch vorhin schon in einem Gebet. Und wir sind versetzt in sein Reich, aber wir sind dadurch natürlich auch in diesen Kampf verwickelt. Ja, zwischen den Gewalten. Es sind Gewalten, die uns davon abhalten wollen, diesen Stand in diesem Reich auch zu behalten. Und das müssen wir lernen, ja, so wie es hier im Epheserbrief steht, stark zu sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und damit zu bestehen, zu überwinden, das Feld behalten zu können. Und das soll einfach auch mein Thema sein heute. Ja, wie lernen wir geistlich zu kämpfen? Weil oft sind wir so unseren Umständen unterworfen und wir sagen, oh, jetzt ist es gerade schlecht oder dann ist es wieder gut. Aber wir sind in einem Kampf. Und Gott will, und das gehört zum Reifwerden dazu, dass wir auch lernen, geistlich zu kämpfen. Und geistlich kämpfen ist was anderes als natürlich kämpfen. Und das müssen wir lernen, weil das können wir nicht. Das haben wir nicht gelernt. Das müssen wir trainieren. Wir befinden uns tatsächlich, wir spüren diesen Widerstand. Und wir befinden uns in diesem kriegerischen Zustand mit einer Welt und mit Kräften, die dazu noch unsichtbar sind. Ja, das macht uns Schwierigkeiten manchmal, das so einzuordnen. Wir befinden uns im Kampf mit dem Teufel und seinen Dämonen, die uns versuchen, das Leben schwer zu machen. Und ich glaube, dass wir als Gläubige, auch als Gemeinde, da oft etwas zu wie soll ich es nennen, naiv, zu brav, zu passiv sind. Ja, weil wir auch so humanistisch geprägt sind noch und irgendwie, ja, wir wissen, dass es den Teufel gibt und die Dämonen, aber irgendwie, ja, so richtig realisieren wir das dann doch nicht. Ja? Hat doch noch so einen Hauch von Mittelalter. Geht's euch so? Von früh auf ging's mir so, ja. Wir wollen das irgendwie nicht so richtig wahrhaben und meine Beobachtung ist, dass wir dazu neigen, die Existenz dieser Mächte eher zu ignorieren. Ich sage jetzt nicht, dass wir sagen, es gibt es nicht, ja, Teufel, Dämonen, weil das wissen wir natürlich, weil es in der Bibel steht. Aber so wirkt sich das bei uns aus, dass wenn wir ein Problem haben, dass wir in der Regel dazu neigen, das Problem auf natürliche Weise anzuschauen, das Problem auf natürliche Weise zu diagnostizieren, also zu schauen, was ist das Problem, und nicht mit dem Geist der Unterscheidung beurteilen, ob da vielleicht geistliche Ursachen dahinter stehen. Und geistliche Ursachen kann eben auch heißen, dass es zum Beispiel dämonisch verursacht ist. Ein Problem. Sondern wir neigen dazu, dass wir weltliche Diagnosen aus der Medizin, aus der Psychologie, aus der Psychiatrie vielleicht übernehmen. Aber nur weil wir bestimmte Symptome benennen können, das ist ja auch nicht falsch, aber nur weil wir bestimmte Symptome benennen können, heißt noch lange nicht, dass die Ursachen geklärt sind. Und schon gar nicht, dass es Lösungswege dafür gibt. Ich denke jetzt zum Beispiel an psychische Krankheiten, ich denke auch an Depressionen, ich denke auch an körperliche Krankheiten, ja, wo wir in der Regel schon auch dazu neigen zu schauen, wo sind die Ursachen oder wie gehen wir daran. Und was wir aber in der Bibel zum Beispiel auch sehen, ist, dass etwa bei einem Viertel der Heilungen im Markus-Evangelium Jesus einen Geist austrieb und dann wurden die Leute gesund. Das heißt, es gibt geistlich verursachte Krankheiten. Und ich sage jetzt nicht, dass alle Probleme, die wir haben, so verursacht sind. Ja, da kann man auf der anderen Seite runterfallen. Aber das Problem ist, wenn sie so verursacht sind, dann werden alle anderen Lösungsversuche, die wir haben für das Problem, werden ins Leere laufen, weil es einfach nicht an der Wurzel greift. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da auch die Unterscheidung haben, dass wir geistliche Ursachen in Betracht ziehen und deshalb brauchen wir auch die Unterscheidung, denn wenn irgendwelche Schwierigkeiten in unserem Leben geistliche Ursachen haben, dann haben wir auch ganz klare Anweisungen im Wort Gottes, wie wir damit umgehen können. Und das ist gut. Ja? Ich glaube, die Tatsache, dass wir manche Probleme oder manche Schwierigkeiten, die wir haben, nicht als geistliche Probleme erkennen, kann daran liegen, dass wir zum Teil auch falsche Vorstellungen haben oder falsche Lehren bekommen haben, was dämonische Kräfte angeht. Und in der Regel redet man nicht gern darüber. Oder ich kenne wenige, die gerne darüber sprechen. Ja, und unter anderem eine dieser Lehren, mit der auch ich aufgewachsen bin und ihr vielleicht auch, weiß ich nicht, dass zum Beispiel Christen, also wenn jemand ein Christ ist und wiedergeboren ist, dass er nicht ernsthaft von Dämonen angegriffen werden kann. Das ist eine Lehre, die in vielen Kreisen auch so üblich ist. Es ist aber schwierig, weil dann verschiedene Probleme gar nicht erkannt werden können. Und ich selber habe auch dazu gehört, ich bin so gelehrt worden, ich habe das auch so geglaubt, bis vor 12 Jahren. Bis vor 12 Jahren ich bei einem Gebet dabei war mit einer Frau, die Christin war, und sie hat mich gefragt, ob ich mitbete, dass ich das so hautnah mitbekommen habe. Und ich habe ab diesem Moment keinen Zweifel mehr gehabt, ja, dass das möglich ist. Und wir haben aber da Befreiung erlebt. Ja, es war sehr eindrücklich für mich. Und ich habe wenig später, auch nur ein Jahr später, das Gleiche bei mir erlebt. Als ich da befreit wurde, habe ich wirklich körperlich die Präsenz von Dämonen beziehungsweise auch dann eben die Freiheit von Dämonen gespürt. Und seither weiß ich, okay. Ja, ich weiß es einfach, ja, dass das möglich ist. Und ich habe auch das Wort dann nochmal studiert und ich habe dann gesehen, es ist möglich. Ich möchte klarstellen, dass Christen nicht besessen sein können. Ja, wir reden nicht von Besessenheit, weil bei Besessenheit ist es so, dass der Teufel und seine Dämonen den Geist eines Menschen besetzen. Ja, und er absolut fremdgesteuert ist. Davon rede ich nicht und es ist auch nicht möglich, wenn jemand wiedergeboren ist. Aber was möglich ist, ist, dass man an Seele und an der Körper wirklich von Dämonen geplagt wird. Wenn das nicht so wäre, warum gibt dann Paulus die Anweisung, dass wir die Waffenrüstung anlegen sollen? Er gibt die Anweisung an Gläubige. Offensichtlich ist es dem Feind möglich, Christen so zu plagen, ja, dass sie wirklich kämpfen müssen, um festzustehen. Und solange wir auf dieser Erde leben, bewegen wir uns auch in dem Herrschaftsbereich Satans. Und das müssen wir einfach klar, es muss uns klar sein. In der Bibel wird immer wieder beschrieben, dass diese Erde der Herrschaftsbereich ist, ja, und dass er der Fürst dieser Welt ist. Und das müssen wir einfach auch anerkennen. Wir gehören nicht mehr dazu. Und das ist gut so. Aber er versucht immer noch, durch Täuschung und Lüge uns weiszumachen, dass wir doch noch dazugehören. Ja, das sind seine Taktiken. Und obwohl unsere Bestimmung als Kinder Gottes absolut sicher ist und obwohl diese Rüstung bereit liegt, sind wir nicht immun gegenüber Anklagen, gegenüber Täuschungen, gegenüber Versuchungen Satans. Wir sind nicht von vornherein immun. Und eine Strategie des Teufels ist, dass wir das einfach ignorieren. Ja, dass wir gar nichts damit zu tun haben wollen. Ja, weil dann hat er es leichter. Als wenn wir da wirklich achtsam sind in diese Richtung. Und wenn wir dem nämlich nachgeben, wenn wir den Anklagen, Versuchungen, Enttäuschungen Satans nachgeben, dann können wir auch als Christen von Satans Absichten beeinflusst, bedrängt verletzt und auch gebunden werden. Das ist also eine Vorstellung, dass es bei Christen gar nicht so, ja, dass es gar nicht so ist. Und eine weitere irrige Vorstellung liegt darin, dass nur dann dämonische Ursachen vorliegen, wenn es jetzt wirklich um ganz schwierige Fälle geht, ja, so um extreme Fälle, wo jemand wirklich absolut abdreht, wenn jemand extrem wird oder gewalttätig wird, ja. Wir denken an den Mann, bei dem Jesus eine Legion von Geistern ausgetrieben hat, ja, der da nackt in der Gegend rumlief, der Ketten gesprengt hat, ja. Aber so eine übermenschliche Kraft gezeigt hat. Aber Fakt ist, dass die meisten Christen, die dämonischen Angriffen ausgesetzt sind, ein relativ normales Leben führen. Ein relativ normales Leben. Aber oft haben sie mit sich selber oder auch in ihren Beziehungen große Probleme und sie wissen irgendwie gar nicht, warum. Sie wissen nicht, warum ist es immer wieder so? Ich weiß es doch eigentlich. Ja? Oder sie kommen immer wieder an einen Punkt, wo sie von Schuld irgendwie übermannt werden und sie denken, alles ist plötzlich nicht mehr wahr. Oder es sind Bindungen da, Süchte, ja, Alkohol, Drogen oder Suchtverhalten im sexuellen Bereich, sei es Homosexualität, sei es Selbstbefriedigung, sei es Pornografie, auch solche Dinge. Und Christen leiden darunter. Aber irgendwie kommen sie nicht los, weil sie denken, wenn ich mich jetzt einfach nur anstrenge, einfach nur Disziplin übe, dann wird es schon. Und sie denken gar nicht daran, dass da vielleicht dämonische Ursachen dahinter liegen, die man dann einfach auch anders behandeln muss und anders rangehen muss. Oder es können auch Dinge sein, die wir als relativ normal einschätzen. Zum Beispiel, du fängst an zu beten und dann fallen dir 1000 Sachen ein, 1000 andere Sachen. Und dann sagst du, nee, stopp, weg, ja, mach vielleicht, es gibt ja immer diese Hinweise, leg dir einen Zettel daneben und alles, was dir einfällt, schreib's auf den Zettel, dann ist es weg, ja. Und dann willst du weiter beten und es geht trotzdem nicht. Und du wirst ständig gestört, dann klingt das Telefon oder irgendwie was. Oder du willst Bibel lesen und kurz drauf schläfst du ein. Oder du kannst dich nicht mehr konzentrieren und sagst, ah, ich kann mich einfach nicht so lange konzentrieren, ja, und so weiter. Und die meisten von uns denken, das ist normal. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Und dann sind wir da und was passiert meistens danach? Wir fühlen uns schlecht. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Wir sagen, oh Mensch, was sind wir für Christen? Wir können nicht mal Bibel lesen und beten. Ja, und wir fangen an mit Selbstvorwürfen. Und machen uns fertig und so weiter. Wieso klappt es bei uns nicht besser und so weiter. Und manches davon kann auch an einem Mangel an Selbstdisziplin liegen. Ja, also das schließe ich nicht aus, weil Disziplin gehört schon auch dazu. Aber ich glaube, manche dieser Ursachen, wenn wir das geistlich unterscheiden könnten, was da eigentlich Sache ist, dann können wir ganz anders dagegen vorgehen, wenn wir gestört werden. Und da komme ich auch später noch dazu, was wir dann einfach tun. Ja? Weil wenn wir wissen, dass es der Feind ist, der uns daran stört, dann können wir anders, dann machen wir nicht länger uns selber fertig, ja, sondern wir wissen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, auch nicht gegen uns selber, sondern gegen den, der in der Finsternis herrscht und der uns davon abhalten will, zu beten und Bibel zu lesen, weil er weiß, dass dadurch Reife kommt. Und wir sollen wirklich lernen von dieser natürlichen Sichtweise der Dinge, abzusehen und geistliche Ursachen in Betracht zu ziehen. Wir müssen das neu trainieren. Ich sag's immer wieder, wir müssen da trainiert werden, weil wir ganz anders von vornherein denken. Unsere Denkweise muss erneuert werden. Eine andere Neigung unter uns Gläubigen besteht darin, meiner Erfahrung nach, dass wir diesen Bereich meiden, ja, dass wir diesen dämonischen Bereich meiden, weil wir ihn irgendwie fürchten, ja, dass wir doch irgendwie so vor diesem dunklen Teil der geistlichen Welt, ja, so doch irgendwie Vorbehalte haben, ja. Vielleicht auch, weil wir da die irrige Vorstellung haben, dass wenn wir jetzt anfangen, gegen das Dämonische vorzugehen, ja, gegen diese Geister vorzugehen, dann werden sie uns erst recht plagen, ja, dann werden sie uns angreifen und vielleicht, wenn wir da nicht so reingehen, vielleicht lassen sie uns dann in Ruhe. Ja, schön wär's, ja. Das könnt ihr gerade vergessen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, aus dieser Nummer kommen wir nicht mehr raus. Und genauso kommen wir aus dieser Nummer nicht mehr raus, aus diesem Kampf. Warum? Seit wir die Seiten gewechselt haben. Wir sind in diesem Kampf. Wir sind in diesem Kampf. Und vielleicht hört sich das jetzt sehr kriegerisch an und ihr denkt, meine Güte, ist die martialisch drauf heute, ja? Aber nee, wir sind in diesem Kampf. Und immer wieder im Neuen Testament sehen wir auch, dass diese kriegerische Sprache gebraucht wird. Ja, Paulus spricht vom Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Oder das heißt, ihr habt im Kampf noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und immer wieder kommt diese Sprache auch auf. Einfach aus dem Grund, weil wir in diesem Kampf stehen. Ob wir es sehen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht, wir sind in diesem Kampf. Aber eins stellt Jesus klar, wenn du auf der Seite von Jesus bist, ja, dann wirst du Verfolgung erleben. Es ist von diesem Kampf die Rede. Aber er sagt auch, ich gebe euch alles, um nicht nur zu kämpfen, sondern auch zu siegen. Ich gebe euch alles, um das Feld zu behalten. Ich gebe euch alles, um stehen bleiben zu können. Ich gebe euch alles, so dass ihr keinen Grund habt, euch vor diesem Kampf zu fürchten, weil das Wort Gottes sagt, er ist ein besiegter Feind. Und er zeigt uns, wie wir mit ihm umgehen können und auch müssen. Das heißt, wir haben keinen Grund, ihn auf der einen Seite zu ignorieren, aber auch nicht ihn zu fürchten. Und ich hoffe auch, dass diese Predigtreihe, ich möchte eine Predigtreihe beginnen zu diesem Thema geistlich kämpfen lernen. Und ich hoffe, dass diese Reihe auch dazu dient, dass dieses Ignorieren, ja, und dieses Nicht-Unterscheiden von Ursachen und auch diese Furcht vor diesem Bereich, dass das abnimmt. Und bevor wir uns in den nächsten Teilen der Reihe ansehen werden, wie gehen wir jetzt konkret in diesem Kampf vor, will ich mich heute darauf konzentrieren, was unser Stand in diesem Kampf ist. Und das ist deshalb so wichtig, weil nur wenn wir die Klarheit haben, wer wir sind und wie wir in diesem Kampf stehen, wie wir überhaupt in diesen Kampf hineingehen, von welcher Position wir in diesen Kampf hineingehen, nur dann können wir auch geistlich kämpfen und darin bestehen. Und da will ich euch einfach einladen, heute wirklich anzuschauen, genau anzuschauen im Wort Gottes, was ist dieser Stand? Was hat Jesus da eigentlich getan? Wie will er, dass wir kämpfen? Von welcher Stelle aus kämpfen wir? Und ich lade euch ein, das Wort Gottes gemeinsam mit mir in den Mund zu nehmen. Und ich habe auch solche Zettel vorbereitet heute, wo einfach die Bibelstellen auch drinstehen. Das würde ich jetzt gerne verteilen. Kann das gerade einer von euch mal ausgeben? Gerade vielleicht in zwei Stapeln für beide Seiten. Danke. Diesen Zettel könnt ihr, wenn ihr wollt, in eure Bibel legen, dass ihr sie einfach parat habt. Es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes nehmen als Fundament und dass wir mit dem Wort Gottes überhaupt diesen Stand einnehmen. Ihr habt also als erstes auf diesem Blatt, seht ihr nochmal, in welchem Kampf wir uns befinden, ja, Epheser 6, diese Stelle, die ich vorhin gelesen habe, ja, womit wir uns in dem Kampf befinden. Aber Gott sagt, er hat alles getan, dass wir in diesem Kampf bestehen können. Und wir werden uns jetzt anschauen, was Jesus getan hat in diesem Kampf. Was Jesus getan hat gegen diese Mächte. Wie Jesus sich verhalten hat. Was Jesus erwirkt hat. Und das werden wir jetzt einfach mal zusammen lesen. Und es ist stark. Und wir werden dann sehen, was für Auswirkungen das auf uns hat. Lesen wir mal Matthäus 12, Vers 28. Und ich lade euch wirklich ein, das laut mitzulesen. Weil eines der Dinge, die wir lernen müssen, ist wirklich das Wort Gottes zu gebrauchen. Ja? Mit unserem Mund zu bekennen. So Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben, ja, nachdem er den Starken gebunden hat. Das heißt, was Jesus hier getan hat, er hat durch den Geist Gottes die Dämonen ausgetrieben, Aber er hat vorher den Starken gebunden und der Starke ist natürlich der Feind. Ja, das heißt, er hat den Feind gebunden, sodass diese Dämonen diesen Menschen losgeben mussten. Das hat Jesus getan, als er umherzog, das Evangelium verkündete, heilte und auch Menschen befreite. Dann hat Jesus das Kreuz auf sich genommen, er ist am Kreuz gestorben und da sind einige Dinge passiert am Kreuz. Nämlich Kolosser 2, Vers 14. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Okay, das in Satzungen bestehenden Satzungen, das ist das Gesetz. Also das Gesetz war gegen uns, weil wir das Gesetz nicht erfüllen konnten. Und Jesus hat gesagt, aber ich habe es erfüllt. Und wenn ihr in mir seid, ja, dann seid ihr frei von Schuld. Und hier steht auch, er hat den Schuldschein ans Kreuz genagelt. Das ist eine Sache, die passierte am Kreuz. Und die zweite Sache, die passierte, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Er hat den Feind Gottes entwaffnet und sogar zur Schau gestellt, den Triumph gehalten über sie. Jesus hat ganz klar gesiegt. Genauso Hebräer 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Hier heißt also auch, dass Jesus den Tod besiegt hat und dadurch den Teufel zunichte gemacht hat. Die Kraft des Teufels zunichte gemacht. Die Kraft, die meisten Menschen sind die, die Angst haben. Also die meisten Menschen haben Angst vor dem Tod. Das ist letztlich die ultimative Angst. Und die hat Jesus genommen dadurch, dass er den Tod besiegt hat. Philipper 2, Vers 8. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Hier steht ganz klar, dass sich sowohl die sichtbare als auch die unsichtbare Welt vor diesem Namen Jesus beugen muss. Punkt. Sie muss. Und Epheser 1, Vers 20. Die Macht seiner Stärke hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Auch hier wird nochmal so klar gemacht, dass egal was kommen wird, auch in der zukünftigen Welt, egal welche Gewalt und Macht, mit der wir es zu tun haben, dass alles Jesus unterworfen ist. Ganz klar. So, was hilft uns das jetzt? Ja, wir können sagen, Jesus hat über den Feind triumphiert. Jesus, wenn eine Machtkonfrontation stattfindet zwischen Jesus und den Mächten, ja, ist ja ganz klar, wer der Sieger ist. Ja, Jesus natürlich. Was hilft uns das, dass Jesus Macht hat über alle anderen Mächte? Der letzte Vers, der zeigt es klipp und klar. Er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Wir sind in Jesus. Ja, wir haben gesagt, wir sind versetzt in ihn. Wir leben in ihm, wenn wir neu geboren sind. Und durch unsere Neugeburt haben wir diesen anderen Stand bekommen in Jesus Christus. Nicht nur mit Jesus Christus. Es ist nicht so, dass Jesus uns an der Hand nimmt und sagt, komm mal mit, sondern wir sind versetzt in ihn hinein und er in uns. Das macht einen Unterschied, einen großen Unterschied. Weil unser Stand jetzt auch zu tun hat, dass wenn wir in ihm sind, diese Dinge für uns gelten, die auch für Jesus gelten. Und es macht das Wort Gottes auch klar. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind hineinversetzt, in Christus hinein. Und damit sind wir nicht mehr länger unter der Herrschaft dieses Fürsten dieser Welt. Wir haben den Boden gewechselt, wir haben die Heimat gewechselt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, wir sind aber nicht mehr von dieser Welt. Unsere Heimat ist das Reich Gottes. Auch jetzt schon, nicht erst, wenn wir gestorben sind, sondern jetzt schon. Ich habe meinen Boden in der unsichtbaren Welt, ja, auf geistlichem Boden. Meine Füße auf geistlichem Boden. Und ihr auch, wenn ihr zu Jesus gehört. Kolosser 3, Vers 1, was für kraftvolle Worte. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Für die Grammatikfreunde unter euch, welche Zeit wird da verwendet? Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid gestorben in der Vergangenheit und euer Leben ist verborgen. Das ist Gegenwart. Ja, jetzt schon. Jetzt ist euer Leben verborgen mit dem Christus in Gott. Und dann, Epheser, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Was für eine Zeit ist das? Das war schon, das ist Vergangenheit. Sitzt ihr mit Christus? Wenn das Vergangenheit war, dass Jesus euch hat mitsitzen lassen, sitzt ihr jetzt mit Christus? Wo sitzt denn Christus? Zur Rechten des Vaters, auf dem Thron, im Regierungssitz. Und was hier steht, heißt, wir sind verborgen in Christus an seinem Ort der Herrschaft. Und wir sitzen mit ihm an diesem Ort der Herrschaft. Versteht ihr, was das bedeutet? Dass die Dinge, die für Christus gelten, im Umgang mit diesen Gewalten, Mächten, Kräften und wie sie alle heißen, dass wir an diesem Regierungssitz sind, wo das Gleiche für uns gilt wie für Christus. Ich glaube, dass wir das, ja, wir hören das, wir können es nachvollziehen, aber ich glaube, dass wir das noch nicht ganz verstanden haben. Aber Gott will, dass wir es verstehen. Gott will, dass wir erkennen, was uns in Christus geschenkt ist. Und letztlich dieselbe Kraft, und es gehört da dazu, dieselbe Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, dieselbe Kraft, die Satan besiegt hat, die den Tod besiegt hat, ist die Kraft, die uns zur Verfügung steht, um gegen den Satan im täglichen Leben zu bestehen. Die gleiche Kraft. Epheser 1, 18 bis 20. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Das heißt, wir haben hier den Zusammenhang. In dem Moment, wo er Christus auferweckt hat und er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, da wird diese Macht und Stärke wirksam. Und ich weiß, dass das ein bisschen, das Elberfeld-Übersetzung vielleicht kompliziert formuliert ist. Aber was euch vielleicht aufgefallen ist, ist diese Ansammlung von Wörtern, die Kraft ausdrücken. Wirksamkeit, Kraft, Stärke, Macht. Das kommt alles darin vor, weil es gar nicht genug Wörter gibt, um auszudrücken, was für eine Kraft da eigentlich vorhanden ist. Ja, die Wörter, die da im Urtext stehen, sind sowas wie Dynamis. Ja, da ist Dynamit dahinter. Das eine Wort heißt Energie. Da ist Energie und Dynamit dahinter, hinter dieser Kraft, die uns zur Verfügung steht, um gegen den Feind zu kämpfen. wenn ihr neu geboren seid. Das heißt, unser Status in dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, die befähigt uns dazu, dass wir Autorität haben über den Feind und alle vom Feind befehligten Kräfte. Jeder, der in Christus ist, hat die Autorität über den Feind und über alle Kräfte, die ihm gehören. Ist das jetzt schon so? Ja, es ist jetzt schon so. Wenn du zu Jesus gehörst und in ihm lebst, dann ist es jetzt schon so. Aber vielleicht lebst du das nicht. Wenn das nächste Problem kommt, lebst du das vielleicht gar nicht. Warum? Nicht, weil es dir nicht gehören würde, nicht, weil die Kraft nicht da ist, sondern weil du nicht weißt, dass du diese Autorität hast. Und das ist eines der Dinge, die wir lernen. Wenn wir sagen, wir wollen lernen, geistlich zu kämpfen, dann ist eines der ersten Dinge, die wir lernen, was unsere Autorität überhaupt ist. Ich werde nie vergessen, ich habe das, glaube ich, auch hier schon vielleicht ein oder vielleicht sogar schon mehrfach erzählt, aber ich hatte ein einschneidendes Erlebnis. Manchmal hat man so natürliche Erlebnisse, wo Gott hinterher sagt, und genauso ist es im Geistlichen. Ja. Und das hatte ich vor vielen Jahren. Ich habe damals noch in Freiburg gearbeitet an der Universität und da gab es so eine vor diesem Platz, wo es zur Unibibliothek gibt, ist eine sehr große, viel befahrene Straße. Und dann gab es so eine kleine Seitenstraße mit einem kleinen Zebrastreifen für Fußgänger. Und die Straße war aber so stark befahren, dass die Autos im Prinzip da immer fast Auto an Auto, Stoßstange an Stoßstange gefahren sind und eigentlich nur in Ausnahmefällen da gehalten haben, dass wieder ein Schwung von Leuten da darüber gehen konnte. Und meistens war es dann vor diesen Zebrastreifen so eine kleine Ansammlung von Menschen und wenn dann so eine größere Menge da war dann und das, irgendwann das nächste Auto einen größeren Abstand hat, dann lief man halt auf diesen Zebrastreifen. Und eines Morgens, ich war irgendwie in Gedanken, ich bin da rübergelaufen, weil da mein Büro war. Und dann stand da auch schon so eine Menge. Ja, und ich bin aber irgendwie gedankenlos, ich habe in Gedanken so abwesend gesehen, da ist ein Zebrastreifen und bin einfach auf die Straße gelaufen. Und das Auto hat gehalten. Und in diesem Moment, ja, ich bin dann erschrocken, habe gedacht, oh, okay. Und in diesem Moment merke ich, wie der Geist Gottes redet und sagt so, und genau so ist es im geistlichen Bereich. Du musst wissen, was deine Autorität ist. Es ist nicht ein Zebrastreifen. Zebrastreifen heißt, der Fußgänger betritt den Zebrastreifen und der Autofahrer muss im besten Fall anhalten. Ja? Der Autofahrer muss anhalten. Warum? Weil der Fußgänger kräftiger ist als er? Nee, das Auto würde mich ja in 0,0 umfahren. Sondern, warum? Weil ich die Autorität des Zebrastreifens, weil ich die Autorität des Gesetzes hinter mir habe. Und ich bin auf diesen Zebrastreifen getreten, ich habe mir das gar nicht überlegt, weil mir klar war, dieses Auto muss halten, wenn ich den Zebrastreifen betrete. Also, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, ich gucke nochmal schon links, rechts trotzdem, ja, also, weil ich ja weiß, dass nicht alle Autofahrer immer halten. Aber es war so eindrücklich für mich und es war eigentlich auch für mich so ein Punkt, wo ich gelernt habe, geistlich nochmal anders zu kämpfen und diese Autorität, die wir haben, tatsächlich zu nehmen. Was war mit den anderen Leuten, die da noch standen? Hatten die gleiche Autorität? Ja, sie hätten sie gehabt. Das Gesetz wäre hinter ihnen gewesen, aber sie haben sie nicht angewendet. Und ich glaube, dass bei uns genau das der Fall ist, und zwar in vielen Fällen noch. Das wird aber weniger werden, oder? Das wird weniger werden. Weil wir die Autorität, die wir in Christus haben, nicht anwenden. Und Gott, der möchte das ändern. Das heißt, wir müssen diese Autorität erkennen. Der Neil Anderson, der von dem auch dieses Heft war auf der Freizeit, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, der die Ketten sprengt. Und er hatte da dieses Beispiel von diesem Polizisten auch. Ja, und ich fand es interessant, ganz ähnliches Beispiel, ein Polizistenanwärter, den wir ja unter uns haben, ja, der geht so mit einem erfahrenen Polizisten zum ersten Mal auf eine Straße, soll den Verkehr regeln und es ist eine vielbefahrene Straße und er soll jetzt als erster da drauf und irgendwie da für Ordnung so sorgen und den Verkehr irgendwie regeln. Und er steht am Rand, die Autos, die fahren vielbefahrene Straße, ja, er hat eine Uniform an, er hat eine Pfeife und er fängt an, er steht am Gehsteig und fängt mal an zu pfeifen, ja, und hebt so ein bisschen so ein bisschen die Hand. Ja, was machen die Autos? Ja, die fahren weiter. Ja, weil er einfach noch nicht gelernt hat, diese Autorität, die ihm Kraft seines Amtes gehört, anzuwenden. Und er beschreibt dann weiter, wie dann dieser Ausbilder hingeht und den an der Hand nimmt und sagt, pass mal auf. Ja, und er betritt diese Straße, er pfeift kräftig in die Pfeife, er weiß genau, wenn er die Hand hebt, dann müssen die anhalten. Und was passiert? Er tut es und schon die ersten Autos halten an. Ja, genau gleiches Beispiel. Und wir müssen verstehen, und ich hoffe, dass sich diese Beispiele einprägen, weil genauso sollen wir vorgehen im geistlichen Bereich. Wir nehmen die Autorität und wir fangen an, wir machen einen Schritt vorwärts und wir gehen, wir konfrontieren. Deshalb betet Paulus auch für uns in diesem letzten Vers, den wir gelesen haben. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Er sagt nicht, oh, ich bete, dass ihr Autorität bekommt von Gott. Nee, er weiß, dass uns das schon gehört, sondern er sagt, er erleuchtet, er öffnet die Augen eures Herzens. Vorhin haben wir das gesungen. Herr, öffne du uns die Augen, dass wir deine Pracht sehen, aber auch, dass wir sehen, was uns bereits gehört. Hier steht nämlich, dass wir die überragende Größe seiner Kraft im Glaubenden, die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke erkennen. Und Gott möchte, dass wir das erkennen. Und wenn wir sie erkennen, durch diese Autorität, die wir Kraft unseres Standes in Jesus haben, sind auch alle Aussagen möglich, die wir dann im Neuen Testament lesen, zu unserer Autorität gegenüber dem Feind. Zum Beispiel Jakobus 4, Vers 7. Ganz klare Anweisung. Was steht da? Lesen wir es zusammen. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Da steht nicht, und dann vielleicht ja macht er sich auf den Weg. Nee, hier heißt, widersteht dem Teufel und er wird. Das ist eine bestimmte Zukunft, er wird von euch fliehen. Und das ist auch ein Aufruf zur aktiven Gegenwehr. Das ist auch was ganz Wichtiges. Gott tut es nicht für dich, das Widerstehen. Hier steht, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und wenn du ihm nicht widerstehst, dann wird er nicht fliehen. Oder, was wir in der Regel oft in solchen Momenten tun, wir werden angegriffen, irgendwie haben wir auch erkannt, das sind dämonische Angriffe oder irgendwas anderes. Und wir sagen, oh Herr, hilf, tu irgendwas gegen den Teufel oder ja, tu jetzt irgendwas dagegen. Aber hier steht was anderes. Ja, dann müssen diese Geister auch nicht ablassen. Warum nicht? Weil wir nicht das tun, was hier eigentlich steht. Weil wir nicht die Autorität ergreifen, weil wir Gott um etwas bitten, was er uns längst gegeben hat. Stimmt's? Und dann müssen diese Geister auch nicht gehen, sondern wir bewegen uns im Wort Gottes. Und dem Teufel in unserem Leben zu widerstehen, das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Aufgrund der Vollmacht, die wir in Christus haben. Nicht unabhängig, ja, dass wir sagen, naja, ich habe es jetzt kapiert und ich stehe jetzt auf gegen den Feind. Nee, so nicht. Sondern ich mache mich abhängig von Jesus. Ja, und aufgrund der Vollmacht in ihm kann ich jetzt dem Teufel widerstehen, egal um was es geht. Um sämtliche Probleme, die ich vorhin genannt habe, die solche geistlichen Ursachen haben können. Ja, sei es in Beziehungen, sei es im persönlichen Bereich, wo wir Gebundenheit erleben durch Suchtverhalten oder durch egal was. Oder wo wir geplagt werden, wenn wir Bibel lesen und beten wollen. Ja, wir nehmen die Autorität und wir widerstehen dem Teufel in dem Punkt. Und nachdem wir selber frei geworden sind, ja, können wir auf diese Weise auch frei bleiben von diesen dämonischen Einflüssen, wenn wir widerstehen. Und wir können nicht nur frei bleiben, sondern so wie ich vorhin schon gesagt habe, wir können auch anderen zur Freiheit verhelfen, weil das diese Autorität genauso mit einschließt. Unsere Autorität und gleichzeitig auch unser Auftrag als Jünger besteht darin, nicht nur uns selber frei zu halten durch Widerstehen, sondern auch anderen zu verhelfen, in diese Freiheit hineinzukommen. Und wir erleben das im Neuen Testament bei diesen Jüngern. Jesus hat die Jünger ausgeschickt. Das ist jetzt noch zu der Zeit, wo Jesus mit ihnen war. Er hat sie ausgeschickt, mit Vollmacht ausgestattet. Nämlich mit der gleichen Vollmacht, die uns jetzt allen zur Verfügung steht. Und sie sind losgezogen. Sie sollten das Evangelium verkündigen und sie sollten heilen, Menschen heilen und sie sollten Menschen befreien. Und das gilt bis heute so. Dieser jüngerschaftliche Auftrag hat sich nicht geändert. Wir lesen das am Ende des Markus-Evangeliums. Da steht etwas über Gläubige. Zuvor ist es so, dass Jesus kurz bevor er geht, bevor er zum Vater geht, den Jüngern sagt, was sie tun sollen. Er gibt ihnen den Auftrag, andere Menschen zu Jüngern zu machen. Er gibt ihnen den Evangelisationsauftrag. Und dann folgt eine Aufzählung von Zeichen, die denen folgen, die glauben. Eine Aufzählung von Dingen, die denen folgen, die glauben. Ja, wir werden jetzt nicht das Ganze lesen. Ich habe da diesen ersten Teil des Verses da, Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja, ganz schnell sind wir dabei und sagen, ja, das waren damals die Jünger und das waren ja dann auch die Apostel und die hatten natürlich diese Vollmacht. Aber hier steht, denen, die glauben. Bist du jemand, der glaubt? So, dann bist du hier gemeint. In dem Fall bei diesen Jüngern, sie sind ausgezogen und sie haben viel erlebt. Und sie kamen zurück und sie haben Zeugnis abgelegt davon. Ja? Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Habt ihr das nicht da ausstehen noch? Komm, lest mit. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Also was ist passiert? Sie haben tatsächlich Menschen befreit, Menschen, die schon lange gebunden waren, die geknechtet waren. Und die Geister, sie waren ihnen untertan im Namen von Jesus. Und das ist bis heute der Auftrag von uns. Und ich weiß, dass einige von uns da Schwierigkeiten mit haben. Ja, ich spüre das auch jetzt hier so unter uns, dass einige ja mit Dämonen und Teufel und ja, dass sich da alles widerstrebt. Aber ich sage euch eins. Wenn wir nicht lernen, mit diesen Dingen auf natürliche, übernatürliche Weise umzugehen, ja, wir werden für manche Probleme nicht die Lösung haben. Und Gottes Wort ist da sehr, sehr, sehr klar. Und wenn dir das so geht, wenn sich bei dir gerade alles innerlich so ein Widerstand da ist und du irgendwie denkst, oh, das ist Mittelalter, ja, da, oh, nee, da kann ich fast nicht zuhören, ich würde am liebsten rauslaufen jetzt, ja, dann will ich dir sagen, das ist die unsichtbare Welt, die genauso real ist wie diese sichtbare Welt. Und ob es uns passt oder nicht und ob dieser humanistische Überrest in dir oder in uns sich dagegen wehrt oder nicht. Wir müssen uns der Realität stellen. Das ist die Realität, die Gott sagt, die ist so. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, okay, nee, kann ich nicht mit. Aber dann werden wir nicht in dem leben können, was er uns verspricht. Oder aber wir machen es so, was auch oft in der Bibel steht, dass wir unsere Denkweise erneuern lassen. Und sagen, Herr, wenn das so ist, ich will lernen und ich werde darin gehen. Und dann gehört es auch mit dazu. Und gleichzeitig wird in diesen Stellen auch etwas erwähnt, was uns davor bewahrt, einseitig uns auf diese finstere Welt zu konzentrieren, weil das wäre jetzt auch nicht gut. Wenn wir jetzt nur noch irgendwie mit Teufel und Dämonen und Tralala kommen, das wäre genauso nicht gut und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und ich finde es so stark, dass in jedem dieser Verse, die wir zuletzt gelesen haben, dass da eine klare Priorität steht. Guck mal, Jakobus, unterwerft euch Gott. Das steht als erstes da. Bei Markus steht da, denen, die glauben. Ja, da steht der Glaube da. Und beim letzten, freut euch nicht, dass sie euch untertan sind, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das heißt, wir haben in allen diesen Versen eine klare Priorität, einen klaren Fokus auf Gott. Das heißt, die Macht über die unsichtbare Welt ist kein Selbstzweck oder irgendwas, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen, sondern es ist eigentlich eine Folge. Es ist eine Begleiterscheinung von einem Leben mit dem lebendigen Gott, von einer lebendigen Nachfolge, von einem Leben in dem lebendigen Christus, der unser Hauptfokus ist und auch bleiben soll. Das möchte ich ja ganz klar sagen, bei allem geistlich Kämpfen. Gott und seine Gegenwart, die Gemeinschaft mit ihm, ist unser Hauptfokus. Absolut. Absolut. Und es gibt Leute, und das haben wir leider auch hier in der Gemeinde erlebt, eine Frau, die ihre Aufmerksamkeit die ganze Zeit gerichtet hat auf alles, was der Teufel jetzt schon wieder vorhat. Und da war dieses Zeichen und da war, der hat eine Autonummer mit 666 und alles Mögliche. Und sie hat hinter allem und jedem irgendwie eine dämonische Attacke gewittert und hat sich überlegt, was jetzt der Feind als nächstes tut. Und das ist ungesund. Wir wollen das nicht haben. Und wir werden das auch nicht haben, ja? Weil das räumt dem Teufel viel zu viel Platz ein und Aufmerksamkeit, die Gott gehört. Sie geht verloren. Das heißt, wir richten uns nicht auf den Kampf gegen diese dämonische Welt, auf den Kampf gegen den Feind. Das ist nicht unser Fokus, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Gott selbst, auf sein Reich und auf die Aufgaben, die wir in seinem Reich haben. Und wenn uns dabei dämonische Mächte herausfordern, ja, dann tun wir genau das, was in der Bibel steht. Ja? Dann gehen wir in der Vollmacht von Christus gegen sie vor. Und danach fahren wir mit der Erfüllung unserer Aufgaben fort. Und das ist gesund. Das ist natürlich übernatürlich. Und ich wünsche mir so, dass wir lernen, natürlich übernatürlich zu sein. Ja, und das so zu machen, wir sagen, ah, okay, da ist eine Konfrontation im Namen von Jesus, ich gehe dagegen an, aber dann kümmere ich mich nicht weiter drum und gehe meinen Weg. Und wenn die nächste Herausforderung kommt, ja, dann mache ich es halt wieder so. Aber unser Fokus bleibt klar auf dem auferstandenen Jesus. Absolut klar auf dem auferstandenen Jesus. Und zweitens, jede Autorität über die Finsternis kann nur in völliger Abhängigkeit von Gott geschehen. Ja, da nutzt dir keine Erfahrung, keine Ausbildung. Erfahrung kann vielleicht hilfreich sein, weil du immer besser lernst, die Waffen Gottes zu gebrauchen. Aber im Prinzip, die Vollmacht, die dahinter steckt, die ist bei einem erfahrenen Seelsorger, der schon zig Befreiungsdienste gemacht hat, oder auch bei einem Neuling genau gleich. Warum? Weil es nicht unsere Vollmacht ist, sondern weil es die Vollmacht des auferstandenen Christus ist. Und deshalb muss auch kein einziger von euch, selbst Leute, die jetzt noch nie bei einem Befreiungsdienst dabei waren, die das so real selber vielleicht noch gar nicht erlebt haben. Die Vollmacht ist genau die gleiche und ihr könnt genauso dagegen vorgehen. Ihr könnt die Waffen Gottes anwenden. Wenn, es gibt natürlich die Vorbedingung, wenn Glaube da ist, Glaube an den auferstandenen Jesus, wenn ihr demütig seid heißt nicht, oh, ich bin doch viel zu klein, um gegen diese Welt vorzugehen, sondern Demut heißt, ich weiß, dass ich es nicht kann, aber ich weiß, dass Jesus kann und er ist der den Tod besiegt hat. Ja, das ist echte Demut. Nicht, ich bin so klein, sondern Gott ist so groß. Das ist echte Demut. Wenn ihr demütig seid, wenn ihr mutig seid, euch nämlich nicht von den Täuschungen Satans einschüchtern lasst, das macht er nämlich zu gerne, ja, sondern sagt, ich habe den Mut. Warum? Weil Gott sagt, ihr sollt es tun. Und wenn ihr in völliger Abhängigkeit von ihm seid und wisst, wenn ich das jetzt tue, wenn ich diesen Schritt da raus mache, ich weiß, mein Jesus wird sich stark erweisen. Und wenn wir das machen, dann brauchen wir auch keine Berührungsängste mehr zu haben. Und wir können diesen Auftrag dann an uns selbst wahrnehmen, bei Problemen, die dir vielleicht bisher Schwierigkeiten gemacht hat und du hast alles versucht auf menschlicher Ebene, es hat nichts gebracht. Dann zieh doch mal in Betracht, bitte Gott darum, dass er dir zeigt, ob da einfach geistliche Ursachen sind. Und dann weißt du nämlich, wie du dagegen vorgehen kannst. Und ich möchte euch einfach einladen und dieser Auftakt dieser Reihe ist einfach, dass wir auch die Angst verlieren vor dieser Welt, vor dieser finsteren Welt. Und dass wir einfach in aller natürlichen Übernatürlichkeit diese Dinge angehen. Und ich hoffe, dass euch das auch ermutigt und dass ihr jetzt ermutigt seid und sagt, ich möchte das angehen. Ich möchte meine Sinne erneuern lassen. Ich will in dieser Autorität leben, in einer gesunden Art und Weise. Und wir werden reif, indem wir lernen zu kämpfen. Und wir lernen kämpfen, indem wir als erstes unseren Stand in Christus einnehmen. Und ich lade euch wirklich auch dazu ein, dieses Blatt in eure Bibel zu legen. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn die nächste Sache kommt, ihr nehmt euren Stand ein. Und wir lernen zu stehen, wir lernen zu widerstehen, weil wir wissen, dass wir in Christus diese Autorität haben. Und ich möchte jetzt einfach auch noch für uns beten und ich möchte dich einladen, auch mitzubeten und dass wir danach auch noch das Glaubensbekenntnis singen und auch dadurch unseren Stand in Christus einnehmen. Herr, ich danke dir für alles, was du getan hast, dass du am Kreuz gesiegt hast, nicht nur um unsere Schuld auf dich zu nehmen, sondern und uns von dieser Schuld zu befreien, sondern auch uns ein Leben im Sieg zu ermöglichen, in deinem Sieg, Jesus. weil du die Mächte zur Schau gestellt hast, weil du sie völlig entwaffnet hast. Herr, und ich bete, so wie Paulus gebetet hat. Ich bete um geöffnete Augen für das, was du getan hast, für das, was uns jetzt schon gehört. Herr, dass wir nicht länger als kraftlose Gemeinde, als kraftlose Gläubige in dieser Welt umherwandeln, wo wir wirklich Leute sehen und es uns so leid tut für sie, aber wir uns so hilflos vorkommen, sondern dass wir lernen, wirklich auch gegen diese Gewalten und Mächte vorzugehen, in deiner Autorität, Jesus Christus, weil du es bist, der sie entwaffnet hat, weil deine Kraft, Wirksamkeit, Stärke und Macht die des Feindes um so vieles übersteigt. Herr, ich bete um geöffnete Augen, dass wir das sehen können. Ich bete um Erkenntnis deiner selbst, dass wir dich mehr und mehr erkennen können als diesen Sieger, als diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus, in dem alle Kraft ist, der das Haupt ist der Gemeinde und wir dein Leib. Herr, ich bete, dass wir nicht länger unterscheiden mit, ja, das war Jesus und das waren die Jünger, sondern dass wir sagen können, weil wir in dir sind, Christus, ist diese Macht in uns lebendig. Oh Herr, öffne du uns die Augen dafür. Und ich bete jetzt einfach, dass jeder, der heute Morgen hier ist, ermutigt wird, diese Autorität zu nehmen und in der Nachfolge von dir, Jesus, zu leben, mit allem, was dazugehört. Und überall da, wo der Geist dieser Welt, wo dieser humanistische Geist oder irgendeine Täuschung Satans uns diese Autorität vorenthält, da bete ich, dass diese Täuschung jetzt aufgedeckt wird und dadurch die Macht Satans zerschlagen wird. Danke, Jesus, du bist der Gewaltige, der Mächtige. Dir gehört alle Ehre. Du sollst unser Fokus sein. Du bist der, auf den wir uns ausrichten. Du bist der, in dem wir leben. Ich danke dir so, dass du in uns lebendig bist, dass du in uns mächtig bist. Jesus Christus, Gottes Sohn, dir sei alle Ehre. Dir sei alle Ehre. Amen.